Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, denn wir machen nämlich einen Podcast und ein Videoformat zu Scheitern für Anfänger. Ich habe es nämlich gerade schon ein bisschen angeschnitten. Meinen heutigen Gast, den hätte ich eigentlich schon vor 1,5 Jahren, denn du wärst der Nächste gewesen, den ich hätte interviewen können bei einem Hip-Hop-Format. Und es blieb mir verwehrt, ich bin gescheitert, aber umso schöner ist es, dass ich heute mit dir quatschen kann. Die meisten Leute kennen dich ja unter dem Namen Curse. Als Rapper, Musiker, Songwriter, ich glaube auch Radiomoderator.
Ex-Radiomoderator.
Genau, du bist ja nicht nur in deinen Songs sehr selbstreflektiert. Leute, die dich auch privat kennen, wissen, man kann mit dir gut reden. Und das nicht nur, weil du während einer kleinen Auszeit vom Rap eine Ausbildung zum systematischen Coach gemacht hast. Und deswegen dachte ich mir, möchte ich heute mit dir über Scheitern sprechen. Wenn man so eine Anfrage bekommt, Mike, ich möchte mit dir über Scheitern sprechen. Ja. Was denkt man da als erstes? Ist man da erstmal persönlich so ein bisschen so wie, die will mit mir über Scheitern sprechen?
Nö, gar nicht. Ich habe als erstes gedacht, cool, super geiles Thema, machen wir sofort. Geil. So, also es ist ja auch zurzeit so ein bisschen Hot Topic, ne? Scheitern. Mhm. Also selbst in irgendwelchen krassen Business-Kreisen, wo ja eigentlich Schwäche zeigen, super negativ behaftet ist, ne? Oder Scheitern ist ja eigentlich dann auch ein Zeichen von Schwäche und von Versagen und so weiter. Aber es etabliert sich auch da jetzt, selbst in der Wirtschaft, dass es eigentlich Scheitern so der notwendige Schritt zum Erfolg ist. Ne? Also mittlerweile gibt es eigentlich fast schon die Theorie zu sagen, so krass wie möglich scheitern und zwar so schnell wie möglich. Also wenn du anfängst, was zu machen, so schnell wie möglich erst 5-mal scheitern, denn dann kriegst du Feedback und dann weißt du, okay, das funktioniert nicht und hier kann ich optimieren und so weiter und so fort. Wenn man erstmal 1,5 Jahre irgendwo sitzt und plant und macht und tut und so und dann so mit dem riesigen Ding kommt und dann halt so, naja, nicht so geil, dann ist es halt, dann ist die Lernkurve kleiner.
Das ist schön, dass du es sagst, weil bei dem Projekt muss ich mich so intensiv mit Scheitern auseinandersetzen, dass alles, was jetzt währenddessen schief geht, also zum Beispiel die Location, wo wir eigentlich heute sitzen sollten, wir sind nämlich bei mir zu Hause gerade, die hat zum Beispiel abgesagt und ich bin so entspannt, weil ich mich einfach schon im Voraus damit beschäftige, ja, es werden Dinge schief gehen und dann kann ich auch nur eben, wie du sagst, optimieren und gucken, wo kann ich mich verbessern.
Was das Gute jetzt, wenn du über Scheitern sprichst und dann gehen Sachen schief, ist es ja eigentlich so wie, als ob sie total gut funktionieren.
Es
gehört zum Konzept. Es darf einfach nicht funktionieren. Ja, so. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es super. Ja.
Mir ist heute auch ein Spruch in meinem Kalender entgegengekommen. Das fand ich super, hat gut gepasst zu der Situation gerade. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Mhm. Und hier befinden wir uns. Und als ich heute ein bisschen rumgeräumt habe, keine Sorge, ich mache keine Anspielung zu irgendwelchen Casper-Vergleichen von irgendwelchen Alben oder so. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um Bilder aufzuhängen, Erfolge, mich damit auseinanderzusetzen, weil wenn man sich mit Scheitern auseinandersetzt, dann zwangsläufig muss man sich ja auch mit Erfolgen auseinandersetzen. Und ich kenne auch viele Musiker, die ihre goldenen Schallplatten und Erfolge auch nicht an die Wand hängen, sondern die verstauben irgendwo. Wie ist es denn bei dir? Was ist für dich Erfolg, bevor wir über Scheitern überhaupt sprechen?
Ich glaube, es gab ganz viele Momente, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, so, ey, ja, Mann, jetzt, das. Aber es gab nie so einen Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, das wollte ich jetzt immer und das war's jetzt so. Jetzt bin ich da und mehr
ist nicht. Dieses Ankommen, ich glaube, dieses Ankommen gibt es auch gar nicht, ehrlich gesagt.
Nein, vor allem auch, wenn wir jetzt mal kurz eine philosophische Schere
sehr gerne
machen wollen, eine Grätsche, in einer Welt, in der du selbst, wenn du von Physik redest, ja, so Humboldt-Universität Physik, ja, und Chemie, wo du sagst, alle Dinge, alles, was wir als materielle Existenz kennen, ist eigentlich gar nicht, der Tisch ist eigentlich gar nicht, das steht hier eigentlich gar nicht so fest, sondern da sind Tausende von Atomen, die sich ständig bewegen, neu formieren, der Tisch kommt eigentlich mal aus einem Baum und irgendwann verwittert der oder einer haut drauf und ist das scheiß Ding kaputt und dann landet es auf dem Sperrmüll, dann baut sich einer ein Bett raus und so weiter und so fort. Das heißt, der Tisch ist nur in diesem Moment, in dem wir hier sitzen und ihn als Tisch benutzen, ein Tisch. Eigentlich ist es nur, weil wir hier sitzen, ihn so benutzen, auf irgendwelche Dinger gestellt haben und Sachen draufstellen, ist es gerade ein Tisch. So. Das heißt, in einer Welt, in der sich ständig alles sowieso verändert, in der es gar keine festen Zustände gibt, wie willst du da jemals irgendwo an einem festen Punkt ankommen? Also ich meine, du kannst sagen, ich will nach Hamburg fahren und irgendwann ist ein Straßenschild Hamburg. Mhm. Ja? Okay. Aber auch Hamburg so, war vor 100 Jahren was anderes. Und dann, weißt du, also um das jetzt nochmal zu vereinfachen, ich glaube, so dieses Bild so davon zu sagen, so, wenn ich das und das geschafft habe, dann bin ich irgendwo angekommen und dann war es das und so. Das gibt es gar nicht.
Ich glaube, das sollten auch viele Leute eben aus ihrem Kopf ganz schnell löschen, weil wenn man sich eben mit Erfolg und Scheitern auseinandersetzt, dann glaubt man eben, es gibt dieses große Ankommen. Und wenn man erstmal verstanden hat, das gibt es nicht, dann fühlen sich die ganzen Dinge, die vielleicht schief laufen, auch nicht so schlimm an. Also dann versteht man, das ist alles, gehört alles dazu. Ich glaube, du selber bezeichnest dich auch als Erfahrungsjunkie.
Habe ich das mal gesagt?
Ja. Ja.
Interessant.
Habe ich so recherchiert.
Habe ich vergessen, aber ja.
Aber ich habe noch andere Sachen recherchiert und zwar bei dem besten Hip-Hop-Format meiner Meinung nach All Good, Jan Wehn. Irgendwann gründe ich den Fanclub.
Den Jan Wehn Fanclub.
Ja, aber
er dreht direkt bei.
Ja, er möchte. Ja, auf jeden. Super, perfekt, er möchte das nicht. Aber
ja, meinst du, irgendwelche anderen Leute werden gefragt, ob man einen Fanclub gründet? Oder es wird einfach gegründet?
Ich bin jetzt nicht sonderlich schadenfroh, aber ich habe das bei Olli Schulz schon mal gehört und habe bei dir eben gelesen, du bist, glaube ich, auf Splash eben auch gefahren und währenddessen war deine Karte gesperrt. Man hat dir deine
so.
Ding und du konntest die Miete nicht zahlen und so weiter. Und ich kenne das von Olli Schulz, so eine Story, auch in seinem Podcast. Hat er auch irgendwie erzählt, so, da war die Karte, hat er versucht, Geld abzuheben und hat gehofft, wenn er jetzt 10 Euro abhebt und ganz schnell zum nächsten Automaten rennt, kommen da nochmal 10 Euro raus. Und ich denke mir dann immer, das Erfolg hat manchmal so ein beschissenes Timing. Also es ist manchmal so absurd. Ich hatte mal 3 Nebenjobs, komme vom Kellnern 4 Uhr morgens, steige ins Flugzeug und werde auf einmal von einem fucking Mercedes abgeholt, um ins Waldorf Astoria gefahren zu werden und denke mir so, was geht eigentlich gerade? Und war das so ein Moment, wo du dir dachtest, okay, ich bin jetzt eigentlich Musiker, ich habe meinen Vertrag und Leute wollen mich hören, ich verdiene Geld damit, aber meine Karte ist gerade gesperrt und ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll.
Ja, das war auf der Feuerwassertour, also auf meiner ersten Tour.
Stimmt, genau.
Auf Tour.
Stimmt.
Ja, und es war wirklich, ich gehe zum EC-Automaten und es war halt, nee, Konto nicht gedeckt, Karte eingezogen und so weiter. Und ich so, ja, was ist los?
Ja.
Ja, ich glaube, dass sich einfach auch bestimmte Sachen ja auch nicht immer in Geld messen lassen. So, ne? Also du kannst super viel Kohle haben und das Gefühl haben, ich habe nichts gepackt. Und umgekehrt. Zu dem Zeitpunkt war es dann halt so, es war schon ein bisschen abgefuckt.
Ja, ja.
Aber das Lustige war, dass ich war noch in so einem Mindstate und dann habe ich das irgendwem erzählt und dann kam immer mein Tourmanager und meinte so zu mir so, ja, ich kann dir ja irgendwie jetzt einfach 500 Euro von der Tourkasse geben, dann kannst du damit zur Bank. Und ich so, das geht? Mhm. Weißt du, es war so, ey, wow, okay. Ich hatte, also, ich bin ja damals so, ey, also wir hatten ja keine Leute, die uns da das Business erklärt haben, früher so wirklich, sondern das war halt so, ja, wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt mal auf Tour so. Mhm. Und wenn am Ende irgendwie, wenn du am Ende 2000 Mark mit nach Hause nimmst, ist doch voll geil. Mhm. So. Und ja, also ich habe das da nicht so als riesiges Problem gesehen, weil ich so dachte so, ey, ja, ich bin im Tourbus und es ist geil und cool.
Ja.
Aber ja, aber das kann ja immer wieder passieren, auch wenn man Sachen gründet, wenn man Business aufzieht, wenn man in irgendwas investiert oder sowas, ne? Dann ist nicht immer, Erfolg ist nicht immer Geld, aber das ist ja klar.
Aber bist du risikofreudig, wenn es um sowas geht? Also wenn du sagst, das ist nicht alles, bedeutet das dann auch gleichzeitig, dass du nicht so einen Bezug zu Geld hast, dass du sagst, okay, ich gehe auch mal ein Risiko ein und ich denke jetzt nicht so über die Konsequenzen nach?
Also das Ding ist, ich habe gerne Geld. So, das finde ich cool. Ich habe gerne Geld zur Verfügung und ich habe gerne das Gefühl, mir einfach irgendwie Sachen leisten zu können, wenn ich das möchte. Und ich kenne aber auch das andere. Ich kenne aber auch irgendwie kein Geld zu haben und wirklich zu sagen, zum Glück jetzt nicht so krass, sondern und auch nur in manchen Momenten halt auch zu sagen so, okay, kaufe ich mir jetzt den Burger oder kaufe ich mir den? Weißt du, weil der kostet 3 Euro mehr so, weißt du? Das habe ich zum Glück ganz selten erlebt und auch nie so krass wie viele andere Menschen, aber ich habe, also ich kenne halt beides und ich finde es natürlich, es macht mehr Spaß, das Leben so auf so einer oberflächlichen Ebene, wenn man jetzt nicht überlegen muss. Aber In meinem ganz persönlichen Ding ist es so, ich habe das Glück, in einem Land zu leben, in dem ich irgendwie relativ gut aufgehoben bin, so, also was jetzt Kohle angeht und soziale Sicherheit und so weiter. Ich bin gut versichert, etc. Das heißt, so richtig krass, dass es mir jetzt an den Kragen geht, das habe ich noch nie erlebt. Mhm. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine gewisse Entspannung, was das angeht, und kann auch irgendwie sagen, so, naja, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist oder ein bisschen mehr, dann bin ich lieber risikofreudig oder dann mache ich lieber das, was mir am Herzen liegt, mhm, und habe dann ein paar tausend Euro weniger, aber habe irgendwie ein anderes Gefühl. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Mhm. Also Geld ist für mich irgendwie dazu da, um mir Sachen zu ermöglichen, so, die mir Spaß machen und die mir Freude bringen und die Menschen um mich herum, meiner Familie oder meinen Freunden, Freude bereiten. Ja. Und sonst ist es irgendwie, also als totes Kapital irgendwo, habe ich tatsächlich keinen Bezug zu Geld, mhm, das irgendwo rumliegt. Mhm. Und dann habe ich es. So. Ja.
Du hast gerade gesagt, dir ist auch wichtig, lieber das zu machen, was du möchtest, was dir Spaß macht, was dich erfüllt. Hast du denn schon mal Entscheidungen getroffen, auch bezogen auf die Musik vielleicht, wo du gemerkt hast, okay, da siegt jetzt gerade der Kopf übers Herz und ich entscheide mich gerade, es geht gerade nicht darum, das zu machen, was ich cool finde, sondern ich passe mich vielleicht sogar der Masse an und gucke, was erwartet man vielleicht von mir? Weil du hast es ja jetzt schon eine Weile gemacht, ne? Also da kann ich mir vorstellen, gab es auch mal Phasen, wo auch andere Leute mal reinquatschen.
Klar. Ständig. So. Ständig. Und immer anders. Am Anfang ist es dann irgendwie der Manager, der sagt, ja, und dann irgendwann ist es, sind es aber auch irgendwelche Leute, mit denen man zusammenarbeitet, andere Rapper oder andere Producer, die dann von so einer künstlerischen Seite oder von dem persönlichen Geschmack her sagen, bla 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 bla. Und dann kriegt man irgendwie Feedback von irgendwelchen Magazinen zum Beispiel oder irgendwelche Reviews, fühlt sich total falsch verstanden. Und dann denke ich mir, kommt so eine innere Motivation, okay, jetzt mache ich extra was, damit die das verstehen beim nächsten Mal. Und nicht alle diese Einflüsse sind ja auch negativ. Mhm. Es ist ja auch geil, Feedback zu bekommen. Es ist ja auch gut, zu hören und zu sehen, das, was ich mir da vorstelle in meinem Köpfchen, yeah, in meinem stillen Kämmerlein. Checken das die Leute? Überträgt sich das? Kommt das an? Oder kommt vielleicht ein Aspekt davon jetzt mehr an oder weniger? Und wie wichtig ist mir das und so weiter? Das ist ein ständiges Ding. Ständig gibt es ja Feedback von außen und ständig muss man sich irgendwie damit beschäftigen. Selbst wenn es ist, dass man sagt, ist mir alles total scheißegal, ich lese das nicht, ich höre mir das nicht an. Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung für eine bestimmte Art des Umgangs mit Feedback. Mhm. So, das ist ja auch bewusst. Ich konfrontiere mich nicht damit. Ist eine klare Art, mit Feedback umzugehen.
Konfrontierst du dich denn damit?
Ja und nein. Mhm. Also ich schalte jetzt so Sachen nicht aus. Also also jetzt gerade, ich kann ja nur von jetzt sprechen, weil es gab auch schon 15 verschiedene Phasen für mich als Musiker, als Rapper, wie ich mich mit sowas auseinandergesetzt habe. So, es ist immer anders.
Wo hast du dich denn mal am meisten aufgeregt? Über welches Magazin oder Kritik?
Keine Ahnung. Bei meinem ersten Album hat die Intro zum Beispiel geschrieben, also mein erstes Album.
Ja.
Da ist wahre Liebe drauf, da ist Entwicklungshilfe drauf, da ist Schlussstrich drauf, da ist Licht und Schatten drauf. Die Songs sind da drauf.
Ja.
Hassliebe, das ist da drauf. In der Intro stand quasi als Konsequenz der Review, Curse hat auch nichts anderes zu sagen, als meine Jungs und ich sind die coolsten. Das war halt so, ey, ihr könnt dieses Album nicht gehört haben. Mhm. Und da habe ich ganz früh gelernt, da habe ich ganz früh was ganz Wichtiges gelernt. So, ey, eine Review ist eine persönliche Meinung von irgendjemandem, der irgendwo das Ding gehört hat, unter irgendwelchen Umständen. Und wenn du Glück hast und die Person ist dir irgendwie wohlgesonnen oder in dem Moment passt das Album oder die Musik gerade zum Leben dieser Person, dann kriegst du eine gute Review. Wenn du Pech hast, dann kriegst du eine schlechte Review. Das muss manchmal nicht unbedingt was mit dem Album zu tun haben. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich mich freue, wenn ich eine gute Review kriege, weil ich auch weiß, das ist auch gut. Weil es gibt ja viele Leute, die lesen das dann und denken sich, oh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber diese Review, die ist so positiv, das höre ich mir jetzt mal an. So. Also ich habe selber auch schon oft Alben angehört oder gekauft, weil einfach so eine krasse Review irgendwo war. Ne?
Absolut.
So. Ja. Deswegen ist es so ein krasses, zwiespältiges Ding.
Ich glaube, man muss auch beim Thema Scheitern auch anfangen zu sagen, wie definierst du Scheitern? Weil ich da auch gemerkt habe, dass es da ganz schön viele verschiedene Ansichten gibt. Und auch da kommt es wahrscheinlich auf die Lebensphase an. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, was ist denn Scheitern für dich?
Ich glaube, das gibt's, also so blöd wie es klingt, so in letzter Konsequenz gibt es gar nicht. Mhm. Ne? So. Denn Scheitern ist sowas Ultimatives. Ne? Mhm. Es ist so, wie wir auch gerade gesagt haben, Erfolg. So den Erfolg gibt es ja auch gar nicht, weil es ist total vielschichtig und es setzt sich aus so vielen Sachen zusammen und jeder definiert es anders und so. Ne? Und bei Scheitern ist es ähnlich. Also ich glaube, dass es vielleicht, also was ich am ehesten als Scheitern bezeichnen würde, ist zum Beispiel, wenn ich sagen würde jetzt, ich mache ein Album, ne, jetzt bleiben wir bei meiner Mucke, ich mache ein Album und ich stecke da jetzt meine Zeit und meine Liebe rein und ich will was Bestimmtes damit erreichen und genau, und das funktioniert absolut nicht. Ich erreiche absolut nicht das, was ich wollte. So. Dann kann ich sagen, vielleicht, naja, ich hatte da ein klar definiertes Ziel und das ist überhaupt nicht eingetreten und dann hat das wohl nicht geklappt. Und wow, da habe ich voll daneben gelegen. Ist das ultimativ Scheitern? Weiß ich nicht. Mhm. Weil Scheitern ist halt so, ja, cut, das war's, chill. Aber weiß ich, ob dann irgendwie genau, weil ich da so verkackt habe, das irgendwie eine andere Tür irgendwo aufmacht und ich irgendwie was anderes mache und es genau total notwendig war, dieses Ding da zu machen, um irgendwie, ne? Ich glaube, Scheitern ist immer nur ein temporärer Zustand. Vielleicht können wir, das ist vielleicht ganz gut. Mhm. Es ist immer nur ein Moment. Es ist immer nur ein temporärer Zustand. Ich wollte von A nach B an Tag X. Ich bin an Tag X nicht bei B. Dann ist dieses Unternehmen gescheitert.
Mhm. Bist du denn schon mal von, hattest du schon mal vor, von A nach B zu kommen und bist dadurch einen Umweg gegangen, wo du gemerkt hast, okay, im ersten Moment sah es aus wie Scheitern, wie was Negatives und plötzlich hat sich was Neues daraus entwickelt.
Alles. Mhm. Immer. Um weiter bei Musik zu bleiben, jedes Album ist so, ich will von A nach B und ich lande nachher bei Y. Ja. Und so, ja. B ist egal dann. Mhm. So, cool, dass ich bei Y bin und nicht bei B, weil Y ist viel spannender und viel geiler als B. Mhm. So. Mhm. Ja, das passiert im Haus, das ist mit allen Sachen so eigentlich. Immer. Und es ist bei jedem immer so. Du kannst, es ist eine absolute Illusion zu glauben, dass ich oder irgendjemand wirklich in letzter Instanz alles planen kann und vorherbestimmen kann und so weiter. Das geht nicht. Impossible.
Wann hat dir denn mal jemand gesagt, du kannst das nicht?
Auch ständig.
Ja?
Meistens ich mir selbst halt.
Ja.
Ja, meistens sage ich mir das selbst irgendwie so in meinem stillen Kämmerlein so. Ich habe natürlich auch so dieses Ding, dass ich mir so denke, so, ja, alle sind besser und alle sind schlauer und alle anderen, denen fällt das alles viel leichter. Mhm. So, wir leben ja auch in so einer Welt, in der wir uns gegenseitig so gut wie möglich präsentieren wollen, wie leicht uns alles fällt und wie easy unser Swagger ist und wie wenig wir uns anstrengen müssen, um zu scheinen und irgendwie, und wie nice unser Tag ist, wie inspirierend und inspiriert und wie kuratiert unser Leben und so weiter ist. Und wir pushen uns da gegenseitig ja so krass, dass wir ganz viel Energie darauf verwenden, so alles auch zu präsentieren.
Ich habe dir ja einen Lebenslauf des Scheiterns geschickt, den muss jeder ausfüllen. Und ein Punkt darin ist, was du schon mal abgebrochen hast. Was hast du denn schon abgebrochen?
Also ich habe jetzt nicht so was klassisch, also ich habe nicht so klassisch abgebrochen im Sinne von, also immer wenn ich was abgebrochen habe, dann habe ich es gemacht, weil ich was anderes gemacht habe.
Mhm. Ja.
Weißt du?
Ja.
Also ich bin frühzeitig aus der deutschen Schule raus, weil ich nach Amerika gegangen bin, um zu studieren. Ich bin da dann irgendwie frühzeitig weg, weil ich nach Deutschland gekommen bin, um mein Album zu machen. So. Und jetzt im musikalischen Prozess, ich breche pausenlos, ich fange pausenlos irgendwelche Songs an und mache die nicht zu Ende.
Aber oder, frustriert dich sowas oder siehst du das eben schon so als normal an? Weil ich finde, also als ich früher ganz viele Dinge abgebrochen habe, eben, keine Ahnung, die Ausbildung oder einen Job schon wieder zum 10. Mal hingeschmissen, weil es nicht das Richtige für mich war. Also damals, mein Umfeld hat mir das Gefühl gegeben, ich wäre ein Loser, weil ich nie Sachen durchgezogen habe. Heute bin ich der glücklichste Mensch, dass ich das genauso gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber war es nicht auch so manchmal so, dass du dir gedacht hast, fuck, ich kann irgendwie das jetzt nicht durchziehen, ich muss das jetzt aber mal durchziehen?
Ja, klar. Ich glaube, das auch noch, ich glaube, es gibt auch zwei Sachen. Es gibt, glaube ich, auch dieses Symptom, dass man alle Sachen abbricht, weil man Schiss hat, etwas Definitives, also etwas zu haben, mit dem man sich zeigen muss. Weißt du? Also ich glaube, es gibt viele großartige Künstler, die nie ein Album veröffentlichen, weil sie einfach Schiss davor haben, irgendwo mal einen Punkt zu machen und zu sagen, okay, fuck, damit muss ich jetzt rausgehen. So. Also ich bin auch fast einer von denen. Deswegen dauert es bei mir immer so lange, weil ich immer denke so, weil ich zum Beispiel auch immer denke, es ist noch nicht fertig, ist nicht gut genug und dann nochmal und nochmal und nochmal und so. Kafka, der hatte zum Beispiel einen Kumpel, der ist immer bei ihm zu Hause rein, hat dann gesagt, hier, holst du mal Zigaretten quasi und hat dem so seine Manuskripte geklaut. Das heißt, alle Kafka-Bücher sind eigentlich, also hat Kafka nie freigegeben. Die sind alle geklaut von seinem Homie.
Hast du jemanden, der bei dir...
Nee, leider nicht. Ja, aber ich hab das auch, also diese, also das ist die eine Sache, und die andere Sache ist ja auch, manchmal Sachen nicht fertig zu machen, weil man einfach auch merkt, okay, das war jetzt nicht das definitive Endziel, sondern es war halt einfach ein Schritt, es war ein wichtiger Schritt und jetzt weiß ich aber mehr, was ich machen möchte oder jetzt hat sich eine andere Möglichkeit aufgetan und das ist dann auch okay.
Ein weiterer Punkt von meinem Lebenslauf war ja auch, was war der schlechteste Rat, den du mal bekommen hast? Ist dir da was eingefallen?
Achso, oh ja, da habe ich gut gelacht, weil es hat sich mit ganz vielen, es war immer so ein gleiches Ding, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen das Erste, was mir eingefallen ist. So. Der beste Rat, den ich bekommen habe, war, gib nicht so viel Geld aus. Der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe, war, gib nicht so viel Geld aus. Verstehst du? Da muss ich halt lachen, weil es dann auch noch was von meinen Eltern war und das war ja noch so, was ist das eine, wo deine Eltern recht hatten, wo hatten sie nicht recht und das war wieder das
du
Gleiche.
Du kannst einfach nur noch das ausgeben.
Gib nicht so viel Geld aus, ja. Das ist einfach meine Antwort auf alles. Nee, der schlechteste Rat, den ich jemals bekommen habe, also der schlechteste Rat war, glaube ich, nee, das kannst du so auch nicht sagen. Aber eine Sache, die für mich aber so ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel, als ich mein drittes Album gemacht habe, Innere Sicherheit, da ist ein Song drauf, der heißt Und was ist jetzt? Ja? Und der besteht nur aus Piano und Rap. So. Und ich hatte damals diese Idee, ich habe gesagt, es muss doch möglich sein, Energie in Rap über Performance-Dynamik zu transportieren. So. Also es muss doch möglich sein, irgendwie so nicht irgendwie straight über einen Beat zu rappen, so in derselben Stimmlage, sondern es muss doch irgendwie möglich sein, damit Dynamik zu spielen. Und dann auch vielleicht in der Instrumentierung das Gleiche zu machen, einen Song zu haben, der nicht gerade nicht durchfließt, Beats und so weiter, sondern es muss doch möglich sein, dass sich da auch eine kompositorische Dynamik und so weiter entwickelt. Das war 2002, da war das im deutschen Rap und auch im amerikanischen Rap nicht das Ding, so sowas zu machen. Ja? Und dann habe ich diesen Song gemacht mit meinem Kumpel Patrick zusammen, der das Piano gespielt hat und wir haben uns in diese Idee verliebt und haben es einfach gemacht und fanden den Song geil. Er ist auch quasi genau so, wie wir ihn an einem Abend da irgendwie gemacht haben, auf dem Album gelandet. Und in den nächsten Monaten, bis das Album rauskam, haben die Leute um mich rum alles getan, alle Register zu ziehen, alle Register gezogen, um da irgendwie Drums und sowas auf diesen Song drauf zu A&R'en, so. Ey, da müssen Drums programmiert werden und dann haben die so quasi hinter meinem Rücken irgendwie Beats darüber programmiert und uns das so vorgespielt. Oder,
in der Hoffnung, dass sie überzeugt
werden. Ja, und den irgendeinen Drummer, der irgendwie von Questlove, seinen Meisterschüler, also mit der Story noch, ja, das ist der krasse Typ von Questlove, der hat jetzt Drums drauf gespielt, jetzt musst du die ja nehmen und so. Nee, doch nicht. Und bis zur letzten Sekunde war das halt wirklich so, ey, das ist Hip-Hop. Da müssen Drums drauf. Das muss irgendwie so bla. Ich habe gesagt, nein, 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 nein.
Geil.
Und ja, und am Ende ist der Song rausgekommen und jetzt ist halt der Song, jetzt ist es, was es ist. Es ist einer der drei Songs von mir, mit denen die Leute mich am meisten identifizieren und gerade deswegen, weil keine Drums drauf sind und so weiter und so fort. Ja, aber dahin, das war halt so, alle waren so, nein, das geht nicht. Weißt du?
Ich liebe solche Geschichten, weil das immer so der Beweis ist dafür, es gibt keine Regeln und dieses richtig und falsch gibt es nicht. Und gerade auch Fehler, das ist vielleicht jetzt kein Fehler von euch gewesen, aber man hat euch gesagt, das ist nicht Hip-Hop. Ich finde, manchmal kann das ja sogar das Markenzeichen werden. Weißt du, dass man, das, sonst wäre der Song nicht das, was es heute, also was er heute ist, ne? Du hast auch mal eine Zeit lang aufgehört mit der Musik, beziehungsweise hast auch offiziell gesagt, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr rappen. War das für dich ein Entschluss, wo du mit dir auch gehadert hast, oder war das wirklich was Definitives, wo du wusstest, mein Bauchgefühl sagt mir das jetzt, ich muss das jetzt machen? Weil ich kann mir vorstellen, abgesehen von deinen Fans, hattest du in deinem Umfeld sicherlich auch ein paar Leute, die gesagt haben, warum denn jetzt? Ist man da mit sich im Clinch oder wusstest du, nö, den Cut mache ich jetzt, ich brauche das jetzt?
Das war das, was ich abgezeichnet hatte über ein Jahr oder so. Mhm. Also das war nicht so, wo ich wach morgens auf, Laune. Mhm. Das hat sich über ein Jahr abgezeichnet. Und das war eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Sachen. So. Ich hatte halt einfach musikalisch das Gefühl, ich stecke irgendwie fest. Ich habe immer weniger Inspiration, so musikalisch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, wie es geht, ein Beat zu picken, aufzunehmen, einen Text zu schreiben und so. Aber irgendwie war die Inspiration nicht so wirklich da. Dann war es businessmäßig so, dass ich irgendwie auch im Geschäftlichen in Strukturen gewesen bin, wo ich gedacht habe, oh, das weiß ich nicht. Dann habe ich versucht, im Musikalischen zu justieren und Sachen anders zu machen und zu probieren, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und es hat aber alles irgendwie, war recht frustrierend. Dann habe ich versucht, auf der Business-Ebene irgendwie Sachen zu verändern und zu justieren. Und es war auch frustrierend. Es hat alles nicht zu dem Ergebnis geführt, was ich mir gewünscht habe. Auf der persönlichen, menschlichen Ebene war das gleichzeitig auch so. Und da habe ich auch versucht zu stellen und zu justieren und alles über so ein Ja und bla. Und ich habe überall gemerkt, das ist alles so festgefahren, das funktioniert nicht. Da jetzt einfach mal ein bisschen zu justieren, da muss ich radikaler rangehen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alle Business-Beziehungen, cut. Management, Label, Verlag, alles cut. Album im Sinne von Curse, Album releasen, cut. Nee, mach jetzt erstmal nicht. Privat auch irgendwie, auch ganz viele Sachen verändert. Auch einen Cut gemacht und einfach gesagt, ich habe mich so viele Jahre so sehr in so eine Richtung bewegt, so, ich muss jetzt erstmal einen Keil reinhauen, um überhaupt irgendwie, damit sich da was verändern kann. Mhm. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Ja.
Voll. Und dann kann einen das ja auch, jetzt mache ich ja wieder Musik und weißt du, das kann einen ja dann dennoch irgendwie wieder auf ähnliche Bahnen bringen.
So. Absolut. Ja, du hast auch vor allem, die Diskussion habe ich nicht verstanden, aber du hast ja auch gesagt, es kann ja sein, dass ich wieder Musik machen und
selbst
möchte,
wenn,
weißt du?
Ganz ehrlich, selbst wenn ich gesagt hätte,
ja,
ich mache nie wieder Musik, wo ist denn da das Verbrechen, dann 5 Jahre später zu sagen so, ey, habe ich ein bisschen dickes Maul gehabt, ich habe mega Bock, ich habe mein ganzes Leben Musik gemacht, ich habe angefangen zu rappen, als ich 9 war, ich habe einfach die Lust verloren, jetzt habe ich wieder Lust, es macht mir wieder Spaß, jetzt bringe ich wieder was raus. Ja und? Eigentlich ist es ein bisschen peinlich,
ja,
sich darüber aufzuregen, ist das scheißegal.
Ja. Eigentlich müsste ja jeder das selber von sich kennen, dass man halt manchmal Lebensphasen hat, wo man eine gewisse Einstellung hat.
Du trennst dich auch mal von deinem Partner,
ja,
und ein Jahr später merkst du, oh, ich war voll der Idiot.
Ja.
Und dann gehst du deinem Partner wieder hin und sagst, hey, und klar kann die Person dann sagen, nee, weißt du was, fick dich. Mhm. Aber okay, dann ist ja okay. Aber,
ja,
aber du bist ja kein, bist du, du hast ja kein, es gibt ja kein Verbot des Universums, dass wenn du irgendwann mal gesagt hast, ich mag keine Oliven, dass du dann nie mehr Oliven essen,
ja,
darfst, weil sonst bist du ein Wichser.
Ja.
Das ist ja mega Quatsch. Mhm. So.
Du sagst, das ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen oder eine der besten, diese Auszeit sich zu nehmen. Und du hast während dieser Auszeit die Ausbildung zum systematischen Coach.
Systemisch, wenn ich da so korinthenkackerig sein darf.
Du darfst, du sollst sogar, ich darf ja Fehler machen, das haben wir ja heute schon. Ne?
Das ist Teil des Konzepts, eigentlich weißt du ja, dass es systemischer Coach heißt. Aber weißt du?
Richtig. Wie bist du denn dazu gekommen? Was hat dich in die Richtung gebracht?
Also, ich habe mich schon immer interessiert dafür, wieso ticken wir eigentlich, wie wir ticken? Mhm. So, weißt du? Was sind wir Menschen? Was sind Emotionen? Was ist das alles so? Warum sind wir so komplizierte, komische Viecher?
Mhm.
Ja? Und kann man da was machen oder kann man da irgendwie, weißt du?
Mhm.
Kann man sich's leichter machen?
Mhm.
Und kann man es anderen Menschen irgendwie leichter machen und so. Und Deswegen habe ich ja auch so, als ich studiert habe, Soziologie und solche Sachen gemacht und mich für Psychologie interessiert und für Religion und so. Und das hört man ja, glaube ich, auch in meinen Texten so von Anfang an schon. Und irgendwann ist mir eben dieses spezielle Ding, dieses systemische Coaching begegnet. Und dann habe ich das irgendwann mal selber gemacht als quasi Klient. Mhm. Ne? Und fand es so beeindruckend. Ich fand diese Methode so beeindruckend. Also wie schnell und über welche geilen Ecken man da zu Problemlösungen kommt. Weil darum geht es eigentlich im systemischen Coaching. Es geht darum, aus Problemen in Lösungen irgendwie reinzufinden. Und zwar aus eigener Inspiration, aus eigenem Antrieb. Ich fand es so spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich will darüber mehr wissen, ich will mich damit mehr beschäftigen. So war es am Anfang auch. Als ich zum ersten Mal Rap-Musik gehört habe, war so, wow, was ist denn das? Ich will das auch können, ich will das auch machen. Und so war es da auch. Ne? Das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, ey, das ist so faszinierend. Und das hat mir so sehr geholfen. Mhm. Ich möchte es lernen und ich will es vielleicht irgendwann mal mit anderen Leuten teilen. Und da hat es noch ein paar Jahre gedauert, aber dann habe ich irgendwann mal diese Ausbildung gemacht. Dann.
Aber als du, hast du denn das als Problem empfunden, dass Rap dir nicht mehr das gibt, was es mal dir gegeben hat? Und hast du dann erstmal gesucht oder war dir relativ schnell klar, du möchtest was Neues beginnen?
Ja, das war so parallel. Also es war ja auch so, Rap, das klingt so komisch, ne? Ich habe ja keinen Beef mit Rap. Also ich liebe Rap. Mhm. So, ich habe mich selber in meiner Rolle als rappender Mike, der sich Curse nennt und da irgendwie steht, und da habe ich, das fand ich einfach irgendwie, das hat sich einfach scheiße angefühlt eine Zeit lang so, einfach für mich persönlich so. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich Rap-Musik scheiße finde. Mhm. So, ne? Und wir alle sind ja vielschichtige Wesen so. Also zeigt mir eine Person, die nur eine Sache in ihrem Leben macht so. Da gibt es vielleicht ein paar, aber das ist wahrscheinlich
klar, schwierig. Klar, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass das für einen erstmal selber verwirrend ist, wenn man so merkt, wo ist denn diese Leidenschaft hin? Also mir ging es halt so, ich habe zu einem Projekt, das ich einfach, wo ich dachte, das ist mein Ding, habe ich einfach nichts mehr empfunden und hatte keinen Bock auf die Szene und ich war raus und war wirklich vor so einem Loch. Also ich dachte mir, was ist denn mit mir los? Also ich habe erstmal an mir selber gezweifelt und hätte halt einfach gerne direkt im Anschluss am besten entweder was Neues oder wieder meine Liebe dazu quasi gefunden. Klar, dass du jetzt sagst, du hast ja kein Beef mit Rap, das verstehe ich, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das erstmal für einen selber komisch ist, wenn man relativ früh weiß, was man im Leben machen will und das dann einem nicht mehr Spaß macht.
Das war allerdings absurd, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja. Aber kam absurd. Dann dieser Übergang zum Coaching, kam das so direkt oder hast du da erstmal
wirklich... Nee, ich habe mich ja schon... Also es war insofern... Also es war fließend, es hat gedauert, aber es war fließend, weil ich habe mich ja sowieso schon die ganze Zeit dafür interessiert. Ich habe ja schon immer super viele Bücher gelesen, Vorträge gehört und so weiter. Das heißt, ich habe mich ja immer schon dafür interessiert. Es war ja nicht so, jetzt mache ich 10 Jahre nur Rap und jetzt höre ich auf mit Rap und was mache ich denn jetzt? Ach, mache ich jetzt mal was ganz anderes. Sondern es ist ja so, weißt du, gibt es ja auch Leute, die, weißt du, Martin angelt ja auch schon die ganze Zeit. So, der angelt halt, der interessiert sich voll fürs Angeln und macht trotzdem ein Album. Weißt du, ich habe mich halt schon immer dafür interessiert. So, wie gesagt, ich in der zweiten Klasse habe ich gesagt, ich werde mal Psychologe. Das heißt, seit damals finde ich das interessant. Und dann war halt einfach in meinem Leben der Punkt, an dem ich irgendwie Zeit und Raum dafür hatte, zu sagen, ich mache jetzt diese Ausbildung. Mhm. Ne? Das war dann halt, vielleicht musste ich auch erstmal dafür Raum schaffen oder so. Ne?
Ja.
Aber ich habe auch da, also es war schon auch ein Übergangsprozess, in dem ich auch da gesessen habe und gar nicht wirklich, ich hatte ja keinen, ich wusste, hey, ich würde gern, ich hatte ja noch so ein musikalisches Projekt, da Achtung, Achtung, was eher so Rock, Punk, Fun, Pop war. Ich wusste, okay, ich habe Bock, das zu machen, aber bringen wir da mal ein Album raus? Weil, keine Ahnung. Mhm. So, und irgendwie so, ich hatte Bock auf andere Sachen, aber ich hatte keinen fixen Plan. So.
Ja, kein Ziel auch, wo man so systematisch drauf hinarbeitet, quasi, wie das ja sehr viele machen. Ne? Aber es ist ja eben
und
auch
die
mal
Ziele, die ich da hatte am Anfang, haben sich relativ schnell rausgestellt als Blödsinn. Also ich habe zu der Zeit auch einen total interessanten Satz gehört, den habe ich neulich auch in einem Podcast mal zitiert. Da habe ich mit einem Typen im buddhistischen Zentrum, so einem Meditationslehrer, gesprochen und habe dem halt erzählt, so, warum ich irgendwie Meditation lernen will und so, ne? Er hat zu mir gesagt, ey, Alter, es kommt mir so vor, als ob du jetzt irgendwie 15 Jahre immer in eine Richtung gerannt bist und irgendwann hast du gemerkt, ach du Scheiße, und jetzt willst du so schnell wie möglich in eine andere Richtung rennen. So, mhm. Ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich irgendwie Coaching oder Meditation. Ah, Er hat gesagt, ey, du musst erstmal ein bisschen langsamer laufen. So, du musst erstmal ein bisschen langsamer laufen und dann kannst du dich mal umgucken und dann siehst du in Anführungsstrichen zum ersten Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen, weil du dich langsamer bewegst und dann siehst du mal, ah, da ist ja das und da und so. Und dann gehst du mal noch langsamer und dann fängst du mal an, dich zu entspannen und irgendwann bleibst du mal stehen. Und wenn du stehen bleibst, dann kannst du dich sogar mal umgucken überall und vielleicht,
auch mal geil, ne?
Und vielleicht fällt dir dann auf, dass es nichts gibt, vor dem du weglaufen musst. Und dann, und er meint so, ey, wenn du jetzt, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ah, ich bin im Burnout, ich kündige jetzt meinen Job und ich mache jetzt Yoga-Ausbildung und gehen so wie Vipassana und Kloster und so weiter. Und das ist die gleiche Energie. Das ist das gleiche Performance und Machen und Erreichen und Full Immersion. Und dann hast du das halt 10 Jahre in deinem Job gemacht und bist ausgebrannt und jetzt meinst du, die Lösung ist, dass jetzt genau die gleiche Energie einfach nur in einen anderen Kanal zu stecken. So. Weißt du, so wechselst das Klingelschild aus.
Ja.
Da steht jetzt nicht mehr Business, sondern da steht jetzt Om Shanti Shanti.
Ja,
aber ist immer noch die gleiche Person, ist immer noch die gleiche, weißt du, so. Und das war halt für mich sau wichtig, in dieser Phase halt einfach erstmal zu merken, so, ey, okay, so, mach erstmal, guck erstmal. So. Du bist jetzt so lange nicht geguckt, jetzt mach erstmal locker und guck erstmal an, was ist überhaupt so.
Ja, aber ich glaube, das ist auch Menschen ein bisschen antrainiert, dass wir immer gewisse Ziele brauchen. Leute fragen natürlich, die wollen Antworten, aber man muss denen ja manchmal auch nicht immer diese Antwort geben, weil man sie selber noch nicht kennt. Ne? Also man darf sich auch diesen Raum, denke ich, geben, aber es verstehen viele zu Recht nicht, weil sie es halt anders antrainiert bekommen haben. Nein sagen hast du ja gerade schon angesprochen, wir hatten es auch vorhin schon. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt, wo du gesagt hast, das war eine gute Entscheidung?
Ich habe in letzter Zeit irgendwie viel Ja gesagt. Wann habe ich das letzte Mal, also bei so einer größeren Sache oder sowas, Nein gesagt und gesagt, das ist eine gute Entscheidung? Bei einer größeren Sache? Fällt mir gerade spontan nichts ein, was jetzt spannend wäre.
Das ist immer der perfekte Moment für die Glückskekse.
Oh ja?
Wenn es hängt. Ja, klar.
Okay. Nee, hängt ja nicht. Das ist auch so interessant, ne? Das ist eine Sache, die ich gelernt habe in diesem Coaching-Ding. In den Momenten, in denen, wenn du eine Frage stellst und der Gesprächspartner antwortet nicht schnell, sondern überlegt und denkt nach. Weil jetzt gerade bin ich nämlich auf die Reise gegangen und war so, okay, was war da? Und ich gehe verschiedene Sachen durch. Und irgendwie, weißt du? Und in so einer, zum Beispiel so absurd in so einem normalen Gespräch, ist das ja genau, wie du jetzt gesagt hast, der Punkt, ah, es hängt Glückskekse, wir machen was anderes. So. Und das super Spannende im Coaching ist, das ist der Punkt, an dem ich da sitze und 10 Minuten, wenn es sein muss, nichts sage. Und der anderen Person einfach den Raum lasse, weil da passiert irgendwas. Da passiert was. Da ist nämlich so, weil ich bin jetzt immer noch so, ich denke mir so, hey, okay, wow, das ist schon interessant, warum mir da jetzt gerade nichts einfällt. Und so, das ist irgendwo da so, das ist natürlich sau langweilig für irgendwelche Leute, die zugucken, 10 Minuten auf YouTube. Also,
ach, das kann man schnell.
Aber das sind interessante Momente.
Tatsächlich würde ich die Leute auch tendenziell länger überlegen lassen, aber ich empfinde dann immer so einen Druck, dass man dann irgendwie weitermachen muss.
Ich habe das einmal erlebt in der TV-Show, da war ich bei Roche und Böhmermann. So.
Da wurden meine Fotos übrigens benutzt, habe ich gesehen. Habe ich mich sehr gefreut.
Ja?
Ja.
In dieser Show, die die da gemacht haben.
Ja, genau, waren meine Fotos. Yes.
Ja, gute Fotos. Da hat Jan Böhmermann, also es war total spannend, ich hab mich da derbe locker gemacht und da war so ein Typ und dem habe ich total, habe mich köstlich amüsiert, ich habe wenig gesagt, mich köstlich amüsiert. Aber da hat Jan Böhmermann zu mir gesagt, ja, systemisches Coaching ist das nicht was, was Männer machen, wenn sie nicht zugeben wollen, dass sie zum Psychologen gehen müssen. Und da habe ich mir gedacht, ah, geiles Vorurteil, sehr interessant. Und da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht ist an bestimmten Aspekten da sogar auch was dran, weil so ein Coaching ist in so einer Firmenkultur auch irgendwie erlaubt, aber Psychologie, und dann war, weil es halt so eine wir müssen alle ganz schnell sein, wir müssen alle super spontan und witzig und schlagfertig sein. Mhm. War das dann durch und das Gespräch war ganz woanders. Und ich habe mir gedacht, also es hat 3 Sekunden, ich habe halt 3 Sekunden überlegt, ich habe gesagt, Und dann war es, dann, das war die Toleranzgrenze dieser Sendung, war 2 Sekunden.
Ja.
Das war total interessant. Dann habe ich da gesessen und habe gedacht, er hat mir eine interessante Frage gestellt und ich habe eine Interesse, also weißt du, so, und es gab, also diese Frage wurde nie beantwortet, weil die Zeit nicht da war. Mhm. Weil es war halt so, ja, okay, gut, hier, so, Entertainment.
Ja, bam, bam, bam.
Think about that.
So. Welches, weil du gerade Vorurteil gesagt hast, was haben denn die Leute, was ist denn das größte Vorurteil, was die Leute von dir haben?
Von mir?
Ja. Was kommt, es gibt doch immer diesen einen Satz, den das, man immer hört, wo man sich denkt, warum kommen die Leute?
Das größte Vorurteil, glaube ich, also das wirklich so ist, was ich auch echt ganz oft mitkriege, ist so, so dass ich so ein derber, schlecht gelaunter, so alles ist immer Drama und Schmerzen und ich gehe zum Lachen in den Keller und so immer ernst und immer muss alles so deep und bla und immer so, also das ist glaube ich das Größte, also alle anderen Vorurteile stimmen, aber das ist halt so da denke ich mir immer so, ja, okay, die Leute haben, also kenne ich tatsächlich nicht, weil ich meine, also niemand von meinen Freunden oder meiner Familie oder so, das würde jemals, wenn sie über mich sprechen, sowas sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, was nicht stimmt.
Geht's dir auf den Sack?
So. Nö. Also früher sind ja diese Sachen, das klingt jetzt so, früher. aber ja, ich bin ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. So. Mhm. Ich bin auch so ein krass Ego-Typ auch bei vielen Sachen und so. Und vor allem, wenn es um meine Musik geht und Rap und ja, und ich will es allen Leuten zeigen und so. Mhm. Ich habe natürlich schon immer auch so diesen Anspruch gehabt, so ja, ich will, dass die Leute das checken. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, die Leute checken es nicht, dann frustriert mich das.
Ja.
Aber ey.
Gerade in Zeiten von Internet ja noch schlimmer. Da kann ja jeder seinen Kommentar auch noch abgeben. Und du fragst dich manchmal so, die haben es wirklich nicht gecheckt. Offensichtliche Dinge werden nicht gecheckt im Internet.
Ja, absolut. Deswegen, da ist es ja bei mir, ist das ja noch Kindergarten. Ey. Ich meine, geh mal auf irgendwelche Nachrichtenseiten, wo Leute irgendwie, also geh mal auf, was weiß ich, Süddeutsche Online oder New York Times und diese ganzen Sachen, die Kommentarspalten, also das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ja, ja.
Was geht mit Glückskeksen?
Ja, guter Übergang, weil ich hab voll meinen Magen
knurrt so laut. Ich habe auch Bock auf Essen. Also du fängst an, oder was?
Man muss sich nicht schämen, Vorbilder zu imitieren. Hast du Vorbilder?
Mhm, voll. Vor allem früher hatte ich krasse Vorbilder, mittlerweile nicht mehr so wirklich, aber früher. Das ist doch verarscht, hast du absichtlich hier reingetan. Erfolg ist genauso gefährlich wie das Scheitern. Ob du die Leiter hoch oder runter steigst, du bleibst auf einer wackeligen Position. So sieht's aus. Also, Vorbilder. Na, früher, als ich angefangen habe zu rappen, wollte ich halt unbedingt so rappen wie Chuck D, Big Daddy Kane und Rakim. Das waren so meine Vorbilder. Also es waren auch schon immer die Dudes, die halt irgendwie den durchgängigen Flow hatten, die tiefere Stimme und so, oder Guru von Gangster oder so. Das waren so die Leute, das waren so meine Vorbilder.
Ja.
Und dann irgendwann Nas. So, beim ersten Nas-Album, das erste Mal, dass ich Nas gehört habe, 91, war ich 13. Mhm. Das war für mich so, okay, so muss ich rappen. Und nicht anders so, ne? Und ich habe dann früher teilweise wirklich so die Songs von den Leuten benutzt wie Schablonen. Mhm. Ich habe halt versucht, meine Silben genauso zu setzen. Ich habe versucht, wirklich, dann habe ich einen Text geschrieben, dann habe ich den gerappt und dann habe ich halt irgendwie Nas gehört und habe ich mir gedacht, ey, warum float mein Text nicht so? Und dann habe ich geguckt, wo sind die Silben anders bei mir? Wo ziehe ich die irgendwie länger und kürzer und wo muss ich die Betonung verändern und wo betont der und wie gehen bei dem die Enden vom letzten Satz in die Anfänge vom nächsten über und so weiter und so fort. Ich habe echt auf Schablone bei Nas und Raekwon und solchen Leuten halt irgendwie gelernt so.
Hast du denn heute Vorbilder? Oder sagst du, nee, ich mache meine eigenen Fußstapfen, bevor ich in andere reintrete?
Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drumherum. So, mittlerweile ist es eher so ein bisschen so. Also mittlerweile bin ich eher so auf dem Trichter zu sagen, so, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel, also wenn es um Musik geht, wie kann ich jetzt ein Album machen, was irgendwie nicht versucht, so zu sein wie früher, weißt du, so, naja, das hat ja, da hat es ja voll gut funktioniert und die Leute feiern jetzt irgendwie Soulmusik und denken an mich, am besten ich mache nochmal was, was genauso klingt, aber auf der anderen Seite auch nicht irgendwie zu sagen, so, irgendwie, na, also, weder das von früher zu imitieren, noch irgendwie so eine Essenz irgendwie zu verlassen. Und irgendwie einfach, ich versuche dann immer einfach ein Album zu machen, was halt in dem Moment, in dem ich es mache, das ist, was ich machen will. So. Weißt du? Und also Vorbilder habe ich nicht, aber natürlich inspiriert mich total viel. So. Mich inspiriert halt, was ich geil finde, inspiriert mich. So.
Ich finde, war denn die Reaktion damals, hast du das schon offen ausgesprochen, dass du Nas zum Beispiel als Vorbild hast und da haben die Leute dich als größenwahnsinnig dann betitelt oder war das in Ordnung, dass du gesagt hast, das ist mein Vorbild?
Kommt drauf an, also manche Leute haben halt irgendwie, die Stiebers haben dann irgendwann auch von Anfang an halt zum Beispiel angefangen, bevor ich denen das gesagt habe, eine der ersten Sachen, die zu meinem Demo gesagt haben, als sie gehört haben, war so, ey, das ist der deutsche Nas. Ich so, okay. So, ich hab's geschafft.
Ja, yes. Allein das
erste. Die Stiebers haben gesagt, du bist der deutsche Nas. Word up. Ich hatte nochmal so einen Moment mit Raekwon, den habe ich dann auch Jahre später getroffen. Mhm. Und da hatte der diesen Ich lebe für Hip-Hop-Track gehört mit GZA und so. Uh-huh. Und der war so, ey, du bist der Typ von dem Song? Und ich sehe mal, und der so, yo, you murdered that track, man. You got that mystical German wizard type flow. Und so. So, das sind so die Momente, wenn die Stiebers sagen, ey, hier der deutsche Nas, der Typ und so. Oder wenn Raekwon sagt, Alter, hier, da ist zwar GZA und die Typen alle drauf, aber you murdered that track.
Ja,
Punkt. Also, ey, ich habe nie ein Problem damit gehabt, zu sagen, ey, ich bin da und davon inspiriert und das finde ich geil und das sind meine Influences und so.
Ja.
Never. Ja. Ich finde es doch super, ist doch auch geil, ist doch Respekt und Props, halt zu sagen so, das feiere ich, das finde ich geil, das inspiriert mich und so, ist doch super.
Ja.
Ich finde es doch super, ist doch auch geil, ist doch Respekt und Props, halt zu sagen so, das feiere ich, das finde ich geil, das inspiriert mich und so, ist doch super geil.
Hast du denn auch mal jemanden getroffen, von dem du enttäuscht warst? Also es heißt ja immer, never meet your heroes.
Ja, voll.
Ja?
Ich habe zum Beispiel noch nie Nas getroffen, zum Glück wahrscheinlich. Ja, Chuck D habe ich getroffen.
Ja.
Und Chuck D war halt so das Idol meiner Kindheit.
Ja.
Und das war ein sehr unherzliches Treffen. Aber wer weiß, vielleicht hat er irgendwie Grippe gehabt oder keine Ahnung.
Schlechten was. Tag, sonst was.
Ja, das
kann alles sein.
Es ist ja auch, ich bin bestimmt auch schon, dass ich mal Leuten begegnet bin und war dann vielleicht in dem Moment irgendwie, ohne es zu wollen, unhöflich oder kurz angebunden oder sonst irgendwas.
Ja.
Und deswegen,
ey. Weißt du selber, wie das sein kann, ja. Wo war ich denn gerade? Ja, du hast einen Podcast erwähnt und den habe ich wiederum nicht erwähnt. Und deswegen würde ich auch jedem gerne deinen Podcast ans Herz legen.
Ist sehr nett. Vielen Dank.
Ja, ich habe auch selber schon reingehört und ich finde es ganz, ganz toll. Und ich glaube, der ist auch erfolgreich ganz oben gelistet. Wobei wir wieder beim Thema Erfolg sind, ist das Erfolg. Aber ich glaube, du bist sehr zufrieden auch damit, oder?
Ja, ich bin klar, super zufrieden. Ich bin vor allem überrascht.
Ja.
Ne? Aber noch zufriedener bin ich, also noch schöner als ein iTunes-Ranking, ist das Feedback halt. Ne? So, das finde ich immer total. Vor allem, wenn ich so dieses Feedback von Leuten bekomme, so dieses, ja, ich habe mich mit Meditation und diesen Themen immer sehr schwer getan und das ist so irgendwie, war so esoterisch oder so. Aber hey, jetzt habe ich den Podcast gehört und du schaffst es irgendwie, das so auf eine ganz pragmatische, unprätentiöse Art und Weise irgendwie so zu vermitteln und jetzt habe ich auch mal meditiert und es tut mir voll gut und so und dann ist es so, boah, geil.
Aber es geht nicht nur ums Meditieren, finde ich. Das kann man auch ruhig betonen, wenn jetzt jemand zuhört, der dich nicht kennt, der gar nichts von dir weiß, wie würdest du diesem Podcast dann erklären? Weil, also wie gesagt, ich kann es nur jemandem ans Herz legen und deswegen vielleicht, dass du kurz nochmal erklärst.
Also der Name des Podcasts sagt eigentlich schon ganz viel aus. Der Das ist inspiriert durch ein Album von A Tribe Called Quest. Mein Lieblingsalbum. Na, obwohl mein Lieblingsalbum von A Tribe Called Quest kann ich nicht sagen. Das heißt Beats, Rhymes and Life, das Album. Und es subsumiert halt einfach, was auf diesem Album stattfindet. Mhm. Und mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Mhm. Das heißt, es geht im Groben um Themen aus den Bereichen Meditation verschiedenster Art, buddhistischer Psychologie, aber auch westlicher Psychologie, systemischem Coaching, anderen Ansätzen des Coachings in der Psychologie und live, weil ich immer den Ansatz habe, über ganz konkrete, pragmatische Dinge zu sprechen und nicht da irgendwie so einen theoretischen Vortrag zu halten, sondern zu sagen, hey, wie kann man vielleicht diese Sachen irgendwie für sich anwenden in seinem Leben, wie funktioniert es praktisch, und auch vor allem zu sagen, was auch ganz wichtig ist, ist, es ist ein Podcast, der niemals jemandem sagt, tu mal das. Never. So. Sondern es ist immer so, hey, hier zum Beispiel ganz viele Leute haben geschrieben oder da, ja, wie geht man denn da und damit um? So, ey, und es ist total individuell, aber hier sind mir ein, zwei Sachen begegnet, die haben mir total geholfen, das eine in der Situation, das andere da, und das habe ich mal hier benutzt und so. Ich stelle euch das mal vor, wenn euch das was bringt, probiert es aus, nehmt es irgendwie an, und wenn es euch nichts bringt, schmeißt ihr wieder weg. So, also es sind immer Vorschläge, es sind Angebote, ja. Und es ist auch die Aufforderung dazu, einfach zu probieren, Spaß zu haben. Es ist so wie Fitnessstudio, wenn einer sagt, ey, ich will Muckis kriegen, und du bist halt Fitnesstrainer, dann sagst du halt vielleicht so, ey, es gibt da so ein paar Sachen, du kannst entweder Liegestütze machen oder Klimmzüge oder dies, oder du kannst die Kombination machen. Am Ende muss die Person selber rausfinden, was ihr Spaß macht.
Ja.
Und was auch ganz wichtig ist, ich habe nämlich mal das Feedback bekommen, dass irgendeiner so gesagt hat, so, ja, ich habe da mal so eine Meditation ausprobiert und das hat bei mir gar nicht gewirkt.
Ich möchte mein Geld zurück,
wenn ja, das so ein mega, mega scheiß Podcast. Weil ich hab da, und dann ist halt
bin
so klar.
Ich erleuchtet.
Ja, das ist halt klar. Du kannst auch ins Fitnessstudio gehen und sagen irgendwie so, ey, ich habe jetzt hier irgendwie Bizeps-Curls gemacht.
Warum?
Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, also es fühlt sich schlecht an und ich habe keinen Disco-Muskel. Scheiße. Kann man machen. Ist aber nicht so wirklich Sinn der Sache. So.
Absolut. Das Thema Achtsamkeit ist ja auch eins, das ich zumindest vernommen habe. Und ich habe mich auch ein bisschen mit Achtsamkeit auseinandergesetzt. Und das Gute ist, also die Leute, die auf Zahlen stehen und die irgendwie sagen, ja, die eben in diese Esoterik, die Esoterik-Schublade aufmachen, böse. Ich habe letztens mal einen schönen Artikel gelesen über Achtsamkeit, das wissenschaftlich bewiesen worden ist. Oder anders, die Nationalmannschaft und Nico Rosberg schulen sich sehr auf Achtsamkeit,
na klar,
meditieren.
Na klar.
Und das ist so immer mein letzter, also ich will niemanden überzeugen davon, aber das ist so immer das, was dieses Argument nenne ich dann immer ganz gerne für Leute, die da nicht so ganz offen sind und sagen, naja, die deutsche Nationalmannschaft meditiert, Nico Rosberg, um wirklich...
Basketballer, US-Basketballer.
Ja, um einfach zu zeigen, hör mal, das ist Kobe, nicht nur so... Humbug, sondern da ist wirklich auch was dran und da sind auch mittlerweile ganz viele Wissenschaften dran und die gucken sich an, was passiert im Hirn.
Na klar.
Und auch bezüglich Depression hilft das.
Absolut.
Also und deswegen war ich sehr begeistert von dem Podcast.
Ich habe da so eine schöne Story gehört. Ich meine, Buddhisten und Hindus und so weiter, die meditieren ja schon seit tausenden von Jahren. Mhm. Und lustigerweise... Im Mittelalter gab es eine riesige Strömung der christlichen Mystik. Ganz viele Christen haben krass meditiert. Im Islam gibt es das, im Judentum und so weiter und so fort. Also Meditation, das, die Innenschau, das Reflektieren und das Gucken so, wo bin ich eigentlich und was passiert hier und was ist eigentlich, was sind eigentlich meine Gedanken? Das ist so extrem unesoterisch. So. Also irgendwo zu sitzen und deine Gedanken zu beobachten und deinen Körper zu beobachten und zu schauen, was passiert eigentlich hier in diesem Komplex, mit dem ich 95% des Tages völlig unbewusst durch die Gegend renne? So, was passiert da eigentlich? Was sind eigentlich... Ich nehme halt die Gedanken nicht einfach nur so, ja, ja, klar, ich denke halt, sondern halt so, ja, ich setze mich halt mal 5 Minuten hin und gucke mal, was denke ich eigentlich? Und wo kommt es her? Und wo geht es hin? Mhm. Können Gedanken aufhören? Geht das überhaupt? Wenn die kommen, wo kommen die her? Wo gehen die hin? Wie sehr identifiziere ich mich mit meinen Gedanken? Haben meine Gedanken eine Qualität von Leichtigkeit oder von Schwere? Hake ich mich an denen fest? Und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn ich mir vornehme zu sagen, ich mache jetzt den Abwasch und ich stelle mir jetzt einen Timer 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten bin ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit nur beim Abwasch. Geht das? Ich mache eine Wette, es geht keine 15 Sekunden für die meisten Menschen. Mhm. Weil du denkst sofort an irgendwas, ich weiß und so weiter und so fort. Es ist gar nichts Esoterisches, sondern es ist was ganz Konkretes. Es ist ein ganz konkretes Auseinandersetzen. Wir sind immer hier so, Gedanken, bla bla. Mhm. Und diese Sachen, Achtsamkeit, Meditation, holt uns mal ins Hier und Jetzt und hilft uns mal dabei, uns ganz konkret. Es ist das Realistischste, was es gibt, weil, was machen wir? Wir setzen uns mit dem auseinander, was in dem Moment in der Realität präsent ist, was da ist. Mhm. Der Schwamm, das Dings, meine verkappten Gedanken, mein scheiß großer Zeh, der so, und ich bin einfach damit aufmerksam. Das heißt, du bist eigentlich der krasseste Realist der Welt, wenn du in dem Moment, in dem du Meditation und Achtsamkeit, Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt reinbringst.
Absolut.
So. No ESO.
Ja. So. Ja. Wenn du von deiner Erfahrung als Coach und auch mit diesem Hintergrundwissen an das Thema Scheitern rangehst, vielleicht so zum Abschluss, ist natürlich immer ein bisschen schwierig zusammenfassend so die perfekte Lösung zu finden, aber ich stelle immer wieder fest, dass bei diesen Interviews Leute auch ganz schnell mir erklären wollen, dass wenn etwas scheiße läuft, dann formt dich das, dann kann auch was Positives entstehen und ich unterschreibe das alles. Aber es ist unheimlich schwierig, glaube ich, für einen gescheiterten Menschen in dem Moment das zu sehen.
Absolut.
Was sagst du denn von deiner Erfahrung, ob das jetzt persönlich oder beruflich ist, eigentlich scheißegal, was sagst du denn so einem Menschen, wie kann der sich denn da ein bisschen rausmanövrieren? Ich weiß, es gibt jetzt nicht in ein paar Sätzen diese perfekte Antwort, aber ich finde es doof, so einen Podcast zu machen und den Leuten nur zu sagen, ja, das Negative, das ist auch manchmal so positiv, also das wird ganz schnell positiv, sondern auch mal konkret zu sagen, das kann man vielleicht tun.
Ey, ich bin da so ein harter, ich bin da auch da irgendwie harter Pragmatiker und Realist. Am Ende des Tages, wenn man sich scheiße fühlt, dann fühlt man sich halt scheiße.
Ja.
Und da kannst du jetzt nicht irgendwie hingehen und dich vor einen Spiegel stellen und sagen, tschakka, und dann läuft's. So. Mhm. Du kannst verschiedene Sachen, also es klingt jetzt wirklich mega, vielleicht so mega ungeil, weil wir es gewohnt sind, dass Leute kommen und uns sagen, was wir jetzt zu machen haben. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist mit irgendeinem Projekt gescheitert und so weiter und so fort. Einer Sache kannst du dir sicher sein. Es geht vorbei. Es wird definitiv vorbeigehen. Das schlechte Gefühl geht vorbei. Auf der anderen Seite, wenn du dich super geil fühlst, es geht auch vorbei. So, ich garantiere dir, auch das geht vorbei. So, also die einzige Garantie, die ich geben kann, geht vorbei. Das heißt, das ist schon mal so, in schlechten Momenten ist es halt so, okay, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht und so weiter. Aber wenn ich mir irgendwo im Hinterkopf bewahren kann, es geht vorbei. Ist schon mal ein halbes Prozentchen. Ne? Und dann, ey, versuch was zu machen. Also das klingt jetzt wirklich so mega banal, aber es ist halt so, ey, das Einzige, was mir hilft, ist, ich versuche was zu machen, was mir Spaß macht. Ich versuche irgendwie mit Leuten zu chillen, die irgendwie, wo ich es zwischen so hin anstellen kann, mit denen ich einfach Scheiße labern kann, treffe mich mit Freunden oder ich lese ein geiles Buch, was mich irgendwie auf andere Gedanken bringt oder schaue mir einen schönen Film an oder ich bewege mich. Das ist auch krass, wenn man halt einfach dann mal irgendwo ins Fitnessstudio geht oder ins Kampfsporttraining oder zum Yoga oder keine Ahnung was. Man bewegt sich mal 1,5 Stunden, kommt man ganz anders raus, fühlt sich ein bisschen besser und so weiter. Also wenn es einem scheiße geht und wenn man das Gefühl hat, man ist gescheitert, so, dann ist es halt auch für einen Moment so. Und es gibt nichts, was das wegmacht. Und alle Leute, die sagen, na, du lernst aus dem Scheitern oder kommt was Positives draus, die haben recht, aber dafür musst du ja erstmal da durchgehen.
Absolut.
So, du musst ja erstmal das erleben und erfahren und daraus entwickelt sich dann was Neues. Ich glaube, wenn man scheitert und man sich scheiße fühlt, immer je mehr man dieses Scheiße fühlen versucht wegzumachen, so verdrängen, wegsaufen, wegkonsumieren und so weiter und so fort, desto weniger A, lernt man draus. Und B, desto mehr rückt es in so ein ganz tiefes Unterbewusstes und äußert sich dann irgendwann auf eine ganz miese Art und Weise wenn man es gar nicht will und gar nicht gebrauchen kann. Und dann ist es so getwistet, und weil es sich nämlich seinen Weg gebahnt hat durch die ganzen Verteidigungsmechanismen. Und dann ist man total am Arsch, weil man gar nicht mehr weiß, was man damit zu tun hat. Aber wenn man irgendwie sich scheiße fühlt und sogar weiß, warum man sich gerade scheiße fühlt, ey, wonderful. Weil dann weiß dann so. Also, ey, und aus der Meditation könnte ich sagen, das Geilste, was man damit machen kann, ist, sich tatsächlich damit so bewusst wie möglich auseinanderzusetzen. Also wirklich auch zu gucken, so ein ganz bekannter tibetischer Meditationslehrer, so ein Lama, ne? Den haben sie mal gefragt, ja, ich habe so wirklich so klinische Depressionen und so, und ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen? Und der war so, ey, geil, Mann. Der war so, das ist eine der, das ist, er sagt, das ist so, Depressionen, wenn man sie sich nicht genau, wenn man nur so guckt, dann fühlt sich das so leer an. Aber er meint so, es ist so eine krasse Energie, wenn man sich traut, zu gucken. Und wenn man sagt, ja, ich habe das jetzt halt und es geht vielleicht immer wieder weg, aber jetzt gerade ist es da, also so, ich gucke mir das mal an, was passiert da eigentlich und so. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht.
Ja.
Aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran.
Ja. Ja, cool. Das heißt, es geht vorbei und das ist der Übergang des Jahrtausends. Auch dieses Interview geht vorbei. vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Ich hoffe, es konnten einige Leute auch da draußen sich was mitnehmen. Ich glaube, also wenn man sich schon vergleicht, dann hoffentlich auch eben mit solchen Geschichten, wo man sagt, ah geil, der hat das so und so auch geschafft. Und ich sage an der Stelle ja immer ganz gerne, und ich muss das sagen, abonniert den Channel, teilt das Video, aber am Ende folgt eurem Herzen in diesem Sinne. Tschüss.
Adios.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.